Man stelle sich vor, Jesus wäre nicht nur im Geist, sondern in Fleisch und Blut hier anwesend, mitten unter uns. Natürlich würde keiner von uns vorne hingehen und etwas sagen oder predigen, sondern Jesus selbst würde das machen und wir würden aufmerksam seinen Worten lauschen. Und Jesus würde uns ankündigen zu gehen, wegzugehen von uns, nachdem er uns einige Jahre geführt hat, geleitet hat. Er hat uns gezeigt, wie man betet, er hätte uns gezeigt, wie man Dämonen austreibt, wie man Kranke heilt, solche Wunderdinge. Er hätte uns berichtet von seinem Vater. Wir würden uns an ihn gewöhnen und wir hätten Angst, in diese Welt das Evangelium hinauszutragen. Wir hätten Angst, als Christen zu leben in dieser Welt. Und dieser Jesus, an dem wir uns so fest klammern, sagt dann, wie wir eben von Dirk schon gehört haben: Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Wie soll das gut sein, dass du weggehst, Jesus? Weiter meint er, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Was hat Jesus damals zu den Jüngern gesagt? Es ist gut für euch, dass ich weggehe, damit einer kommt, der noch viel Größeres tun wird unter euch, als ich es getan habe. Der Inhalt der heutigen Predigt, wie ihr jetzt bestimmt schon gemerkt habt, ist der Heilige Geist. Was wird der Heilige Geist unter uns tun? Was kann der Heilige Geist unter uns tun? Was möchte der Heilige Geist unter uns machen? Der Geist im Alten Testament, wie er beschrieben wird, sehen wir anhand der Helden, der Glaubenshelden wie Gideon oder Simson, die kurze Zeit immer wieder voll in der Kraft des Heiligen Geistes waren und unglaubliche Taten tun konnten durch ihn. Wir sehen es, dass er dauerhaft war bei Mose oder bei David und den großen Propheten wie Jesaja oder Jeremia oder Ezekiel oder Daniel, die er fortwährend immer wieder geholfen hat, ihr Werk auszuführen. Aber es waren immer nur im Alten Testament Einzelpersonen, die mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet waren, um für Gott ein Werk auszurichten. Das Volk allerdings hatte den Geist nicht und musste gelehrt werden. Es musste geführt werden im Wort. Für uns hat sich etwas Entscheidendes verändert. Wir als Christen, nachdem Jesus Christus zum Vater gegangen ist, nachdem der Vorhang im Innersten zerrissen wurde, haben Zugang zu dem Vater durch den Heiligen Geist. Keiner wird den anderen mehr lehren, sondern alle werden Gott erkennen. Ihr kennt diese Bibelstelle. Wir alle haben den Heiligen Geist bekommen. Schlagen wir auf zu Lukas Kapitel 4. Da sehen wir im ersten Vers: Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und danach hat er 40 Tage lang gefastet. Er war voll des Heiligen Geistes, zunächst, und wurde dann vom Geist in die Wüste geführt. Und im Vers 14 heißt es dann: Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa zurück. Zunächst voll vom Heiligen Geist, dann hat er gefastet, wurde versucht vom Teufel und dann kam er in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Und dann seine Antrittspredigt in Nazareth: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Voll des Heiligen Geistes, in der Kraft des Heiligen Geistes, konnte er solche Worte predigen. Und er brauchte es. Dann hat er auch gesagt: Heute ist dieses Wort erfüllt. Ich bin mitten unter euch. und eben noch war er einer von vielen und offenbart sich dann als der Sohn Gottes. Und das musste er 3,5 Jahre lang predigen. Er war in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs, sonst hätte er nicht die Chance, die Möglichkeit gehabt, das überhaupt in die Tat umzusetzen. Aber Gleiches ist auch uns verheißen. Man kennt Petrus, ein Mann voller Fehler, ein Mann, der so wenig verstanden hat, der immer wieder an den Kleinigkeiten gescheitert ist, an Fragen, die Jesus ihm gestellt hat. Er musste ihn zurechtweisen, er hat ihn einen Satan bezeichnet, geh weg von mir, als Petrus ihn behüten wollte davor, dass er am Kreuz sterben muss, weil er wirklich nichts verstanden hat. Aber der gleiche Petrus hat, nachdem der Heilige Geist auf die 120 Jünger das erste Mal gekommen ist in Jerusalem am Pfingsttag, eine Antrittspredigt gehalten, die sich gewaschen hat. Und er meinte dann mitten in dieser Predigt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Es gehört zusammen, Umkehr, die Buße, die Taufe und damit auch die Gabe des Heiligen Geistes, die du bekommen wirst. Das ist uns verheißen und jedem, der Jesus nachfolgt, jedem, der Jesus glaubt, sich auf den Namen von Jesu Christi zur Vergebung der Sünden taufen lassen und somit die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Johannes Kapitel 14. Ich lese von 15 an. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Hier verheißt Jesus wieder die Kraft und die Gabe des Heiligen Geistes, die von Gott zu euch kommt. Im ersten Korintherbrief gibt es eine Stelle, die Fritz ja immer wieder sehr gerne verwendet in seinen Predigten, und zwar, dass es nicht möglich ist, ohne den Geist Gott zu verstehen. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was in einem Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wenn du in der Lage wärst, durch deinen Geist in diesen anderen Menschen hineinzuklettern, vielleicht wünschen sich das manche beim Ehepartner, um den mal zu verstehen, in den hineinzugehen und wirklich zu begreifen, was da drinnen vor sich geht. Nee, die meisten winken ab, die Verheirateten. Okay, ist dann doch nicht so. Damit man wirklich begreifen kann. Und Gott gibt uns seinen Geist, damit wir verstehen können, wie er ist, wie er denkt, was er möchte von uns. Das ist so ein unglaubliches Geschenk. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eben der Sinn und Zweck, dass wir den Heiligen Geist ernst nehmen sollen. gibt einen Ausspruch eines Predigers, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und gewirkt hat. Und der meinte, wenn heutzutage von den Gemeinden der Heilige Geist weggenommen werden würde, würden ungefähr 95% der Tätigkeiten weitergehen und niemand würde was merken oder die wenigsten würden was merken. Wenn zur Zeit der Urgemeinde der Heilige Geist von den Gemeinden weggenommen worden wäre, wäre alles zusammengebrochen. Weil wir so in unserem Mechanismus drinnen sind, weil wir wissen, wie es geht, weil wir wissen, wie die Dinge funktionieren, weil wir uns organisieren können, verlassen wir uns auf uns selbst und nicht auf Gott. Das ist unser Problem. Deswegen können die Schwachen viel mehr für Gott ausrichten oft, als es starke Menschen können. Weil starke Menschen sind es gewohnt, sich auf sich selbst zu verlassen. Sie haben Selbstvertrauen und können aus sich selbst Dinge tun. Ein Problem im geistlichen Kampf bist du hilflos. Weil der Schwächste, der Teufel, ist übermächtig gegen dich. Aber ein schwacher Mensch weiß, er braucht Gott. Er braucht ihn, er braucht die Nähe, er muss sich führen lassen von ihm. Die Frage ist, sind wir eine schwache Gemeinde und brauchen wir Gott? Oder fühlen wir uns stark und können alles selber machen, können alles selber in die Gänge bringen? Es ist unsere Entscheidung. Es liegt zunächst mal bei jedem Einzelnen und dann als ganze Gemeinde. Wie nehmen wir die Situationen, die momentan so passieren bei uns? Viele Krankheitsfälle, leider viele Todesfälle. Was ist da los? Liebt Gott uns nicht mehr? Oder diszipliniert er uns? Möchte er etwas? Gehen wir wieder viele unsere eigenen Wege? Wissen wir wieder selber, wie es geht im Leben? Sind wir aufmerksam und hören hin? Oder hören weg und beschäftigen uns mit unseren Dingen? Das sind solche Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Wenn ihr mich sucht von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen. Wer mich liebt, ganzem Verstand, ganzer Kraft und von ganzer Seele und seine Nächsten wie sich selbst hat, alles erfüllt, brauchst du dir im Rest der Bibel keine Gedanken mehr zu machen, kein Gebot, kein Gesetz, nichts mehr Gedanken zu machen. Alles in einem Aufwasch. Erledigt. Das ist unsere Herausforderung. War gestern manchmal verzweifelt auf diesem Büchertisch, stand ich da und habe Einladungskarten verteilt und manchmal ist das so ein Modus, ja, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, nächste Woche haben wir also diesen Gottesdienst, ich habe noch immer keine Karte verteilt, teilst du mal aus, hoffentlich ist es bald 12:30, dann müssen wir wieder abbauen und der Dienst ist erledigt. Nein, völlig falsch. Natürlich ist es falsch. Ich möchte ja auch, dass jemand zu Gott kommt. Und dann lässt man sich doch wieder ein auf Diskussionen und Gespräche oder man gibt es einem und glaubt einfach nur. Und dann stand ich da manchmal nur so 10 Minuten, 14 Stunden, habe mich bräunen lassen von der Sonne, die hat ja so schön hingescheint und habe dann wieder für Gott etwas gemacht und habe mich gut dabei gefühlt. Es war schön, zu Gott zu gehören. Und auch die negativen Kommentare, die immer wieder dazwischen kommen, sind nicht so schlimm. Man steht dann einfach mal drüber. Es funktioniert, sich von Gott leiten zu lassen. Es gibt ja verschiedene Symboliken für den Heiligen Geist, die vor allem im Alten, aber auch im Neuen Testament benutzt werden. Johannes Evangelium, Kapitel 7. Vers 37 bis 39. Johannes Evangelium 7, 37 bis 39. Also ein Punkt, ein Symbol für den Heiligen Geist ist das Wasser. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wasser ist für jeden Menschen unentbehrlich. Der Heilige Geist ist für jeden Christen unentbehrlich. Matthäus Evangelium, 3. Kapitel. Vers 11. Sagt Johannes der Täufer: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Aber nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Feuer ist eine Bezeichnung für den Heiligen Geist. Durch Feuer gereinigt, das ist die beste oder die vollkommenste Methode der Reinigung, die der Mensch kennt. Ich muss dir mal vorstellen, in dir die Dinge verkrustet durch Sünde, oh, so schlechte, voller Wunden, Beulen bist du. Und dann kommt der Heilige Geist wie Feuer über dich und verbrennt all das Schlechte mal in dir. Macht alles neu. Alles Schmutz und alles Hässliche wird verbrannt durch das Feuer des Heiligen Geistes. Oder der Wind ist auch eine Bezeichnung für den Geist. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Stell dir mal vor, so ein schwüler Sommertag, die verstaubte Luft, stickige, abgestandene Luft, und dann kommt so eine frische Brise Wind. Das ist der Heilige Geist. Oder die Taube. Die Taube als ein Zeichen von Demut, von Sanftmut und von Frieden. Der Heilige Geist schenkt uns verschiedene Fähigkeiten. Er gibt uns spektakuläre Fähigkeiten, mit denen vielleicht einige Christen Probleme haben, wie Prophetie, Zungenrede, Krankenheilung, Visionen, wo die einen behaupten, es hat aufgehört, die anderen meinen, nein, es hat nicht aufgehört, es wirkt weiter. Aber es gibt vor allem auch ganz relativ unspektakuläre Dienstleistungen wie Lehre, Ermahnung, Gemeindeaufsicht, Barmherzigkeit, rechtes Geben, zu denen uns der Heilige Geist befähigt. Wenn wir es aus eigener Kraft machen, gehen wir früher oder später kaputt dran. Aber wenn wir uns durch die Kraft des Heiligen Geistes zu diesen Dingen leiten lassen und uns von ihm befähigen lassen, werden wir immer wieder Kraft bekommen. Wir werden das immer wieder tun können für ihn. Und vor allem aber lässt der Geist Früchte in uns wachsen. Galater 5, 22, die Früchte, die durch den Heiligen Geist kommen, die Liebe, die Freude, der Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Nachsicht und die Selbstbeherrschung, sind Früchte, die durch den Heiligen Geist in uns wachsen. Der Heilige Geist gestaltet sozusagen Jesu Leben in uns aus. Wir brauchen gar nichts zu machen, als nur hinzuhalten. Wir brauchen nur da zu sein, an Gott zu glauben, festzuhalten an seiner Hand, und die Dinge passieren. Die könntest du dir niemals antrainieren. So gut könntest du nie erzogen werden. So eine herrliche Kindheit, völlig unbeschadet aufgewachsen, das könntest du gar nicht haben. Um so ein Mensch zu werden, was der Heilige Geist mit dir vorhat, wie er dich machen möchte, du brauchst nur hinzuhalten. Jesus zu folgen, an seiner Hand festzuhalten. Dann verändert er dich. Es gibt ja den Begriff der Dreieinigkeit, der wird von manchen nicht so gerne genannt, weil er eben nicht in der Form in der Bibel vorkommt. Da ist etwas wichtig, dass man sagt, okay, es ist eine Gottheit, diesen Begriff kann man durchaus nehmen. Und im Hebräischen gibt es für das Wort eins zwei verschiedene Vorwörter. Und zwar das eine ist Echad und das andere Yachid. Und höre Israel, nur einer ist dein Gott, heißt, es übersetzt eben diese eine Passage Echad Elohim. Adonai Echad Elohim. Und dieses Echad vereint in sich Einheit und Pluralität. Es wird auch benutzt, zum Beispiel bei Mann und Frau, wenn zwei eins werden in ihrer Ehe. Und das bezeichnet eben Gott. Yachid schließt jede andere Pluralität völlig aus. Wird da aber nicht benutzt im Hebräischen, sondern Echad Elohim. Das heißt, es ist ein Gott, aber es gibt mehrere Personen dahinter. Und die Person des Gottes Vaters und Gott des Sohnes und Gott des Heiligen Geistes. Und das wird manches Mal als Dreieinigkeit bezeichnet, obwohl das so nicht steht in der Bibel. Das ist nur so ein kleiner theoretischer Punkt noch dazu. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und der sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch, wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, wenn wir ihn darum bitten. Den Geist dämpft nicht, Hebräer 5. Und lasst euch vom Geist leiten. Das ist unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Amen.